Schneeweiß und Rosenrot, Rock'n'Roll, Heavy Metal, Kultur und das Leben. Der fetzige Podcast mit Cora und Shake.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Schneeweiß und Rosenrot. Mir gegenüber virtuell hockt wie immer die wunderbare Shake.
Hello.
Und ich bin die Cora.
Sehr gut.
Wie läuft's in deinem Leben? How is your life, liebe Shake?
Ja, liebe Cora, du stellst ja gleich am Anfang die philosophischen Fragen, aber ich bin ja schon gewohnt von dir.
da kommen noch ganz andere Fragen heute.
Oh Gottes Willen, okay. Hätte ich mich seelisch ein bisschen besser vorbereiten sollen auf die Podcast-Aufnahme. Du, das Leben ist ganz okay, würde ich sagen. Es plätschert so dahin. Ich habe viel Arbeit, aber coole Arbeit zurzeit, gute Arbeit. So Arbeit, die mir sehr Spaß macht, so viel mit Text und Wortklaubereien und Witzigkeit und sowas.
Das kannst du so gut.
Ja, ich bilde mir zumindest ein, dass das was wäre, was auf der besseren Seite ist auf jeden Fall. Da gibt es einiges, was ich schlechter Covid ist und deswegen, das macht einfach Spaß und es fühlt sich dann auch ein bisschen weniger an wie Arbeit. Und das mag ich immer recht gern, wenn es sich nicht nach Hackeln anfühlt, sondern nach, oh, ich kann mich kreativ austoben. Ansonsten, wann haben wir uns jetzt das letzte Mal gesprochen? Ich war bei deinem Auftritt, aber da haben wir uns nur kurz gesehen danach.
Ja, da haben wir uns leider nicht so lange sprechen können.
Ah, es hat mir sehr gut gefallen, wollte ich nochmal sagen.
Oh, danke.
Cora hat ja mit Anti-Pivi im Backstage gespielt vor ein paar Wochen und da war ich mit meinen Friends und wir waren alle sehr begeistert von dir.
Oh, danke schön.
Hat sehr viel Spaß gemacht, war ein sehr schöner Abend. Genau, und dann davor, ich weiß gar nicht, es dürfte jetzt schon wieder 3 Wöchlis her sein oder so, gell?
Ja, das ist jetzt schon Zeitl her.
Ja, also der Juli war ein bisschen zacher als der Juni, aber der Juni war ausgesprochen gut bei mir. Der Juli war jetzt so auch wettertechnisch ja eher ein bisschen verrenkt und ich gönn's der Natur voll. Ich gönn's der Natur voll, aber jetzt wird's gerade wieder ein bisschen schön und ich denk mir, fuck, nur 4-5 Wochen und dann ist Herbst.
Und dann ist vorbei.
Und das ist, also ich bin ja ganz schreckliche Herbst- und Winterperson. Das nimmt mir 40% von der Stimmung. Und die ist schon nicht bei 100 im Normalzustand.
Ich bin auch so wetterfühlig, das ist ganz krass bei mir. Ja. Also wenn die Sonne nicht scheint, dann kannst du mir schon ein paar Stimmungspunkte abzählen.
Ja, ist bei mir echt auch so. Und auch Herbst und Winter fühlen sich in meiner Welt immer so ewig an. Und dann fieber ich dem Sommer entgegen. Und dann ist er da. Und dann waren jetzt das irgendwie 4 Wochen so, hä? Also da ist ja gar nichts gegangen sommerlich. Und jetzt ist es schon wieder so am Auslaufen. Und da wäre ich gerade ein bisschen panisch. Ich muss jetzt noch ganz viel erleben und machen. Ich war zum Beispiel noch kein einziges Mal im Biergarten.
Im Biergarten war ich, aber ich war zum Beispiel kein einziges Mal am See.
What?
Zum Beispiel. Ich habe das noch nicht geschafft, an den See zu fahren.
Nein!
Ja.
Krass.
Ja.
Und das im August. Chance. Das musst du schon noch mal jetzt.
Wenn das Wetter passt, ne, das kann man jetzt auch nicht sagen, weil die Auguste, die sind ja oft dann auch schon so ein bisschen vorherbstlich.
Ja.
Und verregnet.
Ja.
Aber wenn jetzt der Juli verregnet war, dann gibt der August vielleicht nur eine Chance.
Ich setze ganz viel Hoffnung in August und September. Da werden nur mal so, oh Gott, da werden sie alle Seen im Landkreis anschauen. Alle Schwimmbäder werden sie anschauen. Alle Penisbuden werden sie anschauen. Wie ich da nochmal eine Bord jetzt. Ja, Cora, bei dir war ein bisschen mehr los als bei mir. Du warst in Norwegen.
Genau, ich habe mit Lucifer Beyond the Gates gespielt. Einer der sehr großen, wichtigen Gigs. Da waren wir in Bergen in der Grieghalle. Also quasi eine eigentliche Location, die ausgelegt ist für klassische Musik.
Ah, okay.
Sehr imposant und auch mit Sitzbänken. Vorne waren dann schon Leute, die gestanden sind. Und also sehr, sehr einschüchternd, sage ich jetzt mal, wenn man da als neu formierte Band erst einmal auf der Bühne steht.
Es gibt so Locations, gell? Da geht man rein und hat gleich einen Respekt.
Ehrfurcht.
Mhm.
Ja.
Voll.
Absolut. Vor allem, wenn man weiß, wer da sonst schon alles gespielt hat. Ja, Genau. Super war es Bergen. Boah, so eine schöne Stadt.
Ja.
Ja, so cool.
Wie lang warst du?
Nur 3 Tage.
Okay.
Und 2 davon waren Reisetage,
ja,
im Prinzip.
Okay.
Genau. Aber es ist echt schon interessant. Mich hat das schon irgendwie fasziniert, zu wissen, dass da halt damals in den 90er die ganze Black-Metal-Kultur am Laufen war.
Ja.
Und also, ich bin kein Black-Metal-Fan. Ich muss nur sagen, diese ganze Story rund um Euronymous und dem Volldeppen Varg Vikernes hat mich schon fasziniert. Muss ich gestehen, das war so, ich habe ja ein Faible für so obskures Zeug.
Ja, da bist du in dem Genre an der richtigen Adresse.
Ja. Und habe damals so als Anfang 20er Girl habe ich dieses Buch Lords of Chaos gelesen. Und dann kam ja vor ein paar Jahren auch der Film raus, den ich ganz gelungen finde. Und ja, dann einfach mal da hin zum Fahren und zu sehen, dass das einfach, also in meinem Fall war es jetzt nur Bergen, ich weiß nicht, wie Oslo ausschaut, aber also einfach ein total aufgeräumtes, hübsches, tolles, wunderschönes Örtchen zu sehen. Also es ist kein Örtchen, das ist schon eine Stadt, aber es fühlt sich an wie ein Örtchen. Und sie dann zu denken, okay, da war eine Szene, die haben sie gegenseitig so angefeindet, dass Morde passiert sind.
Ja. Es ist echt Irrsinn eigentlich, gell? Es ist absoluter Irrsinn.
Ja.
Ja.
Ja, genau. Also für alle, die es noch nicht kennen, schon eine Leseempfehlung von mir ist das Buch Lords of Chaos und die DVD Until the Light Takes Us. Das ist auch nochmal eine sehr gute Dokumentation über die norwegische Black-Metal-Szene, wo vor allem der Fenris von Darkthrone vorkommt, genau. Ja, aber so, abgesehen davon, war es cool. Wir haben ein bisschen einen schlechten Monitor-Sound gehabt, der uns alle ein wenig eingeschüchtert hat, aber raus, aus die Zur, FOH-Sound muss ganz gut gewesen sein. Und ja, mein einziges Problem war, dass ich dann abends, nachdem ich mir gedacht habe, nachdem die Show gespielt worden ist und alles, und ich mir gedacht habe, okay, jetzt lasse ich den Abend ausklingen, habe ich den Kopfschmerz des Todes gehabt.
Oh no.
Ja, also das war so krass. Ich glaube, das lag auch daran, dass ich einfach in dem Moment, wo dann die Anspannung und vielleicht da der Stress dann abfällt,
ja,
dass dann der Körper alle Alarmregister zieht und sagt, okay, jetzt aber schnell ins Bett.
Ja. Ja, das kann schon sein, wenn du warst ja bestimmt nervös vorher.
Ja.
Und das ist ja auch anstrengend. Und wenn das dann das Adrenalin von der Bühne sich langsam verabschiedet und der Körper wieder seine ganzen normalen Reaktionen raushauen kann, dann, ich kenne das auch. Ich hatte das auch schon nach Gigs, wo ich aufgeregt war, dass ich dann noch auch so einen richtigen Migräneanfall gefühlt gekriegt habe.
Ja.
Wo gar nichts mehr geht. Also wo es die Augendeckel nicht aufhalten kannst, weil du so Schmerzen hast. Mhm. Scheiße. Hast du Schmerzmittel dabei gehabt?
Nein.
Nein.
Ich hab's nicht dabei gehabt, weil ich das in der Art auch noch nie gehabt habe. So
krass.
Habe ich es noch nie gehabt. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, ich gehe jetzt aufs Hotelzimmer, macht ihr Party. Ihr Party-People, aber ich kann nicht mehr.
Ach, schade.
Und dann habe ich meinen Abend, den Aftershow-Abend in Norwegen im Hotel verbracht.
Schmerzerfüllt, das ist ja ätzend.
Ja, aber also zumindest war der nächste Tag dann in Ordnung und ich habe es trotzdem genossen.
Sehr schön.
Also es war trotzdem ein sehr, sehr cooles Erlebnis.
Das freut mich sehr. Ja, also ich gehe ja nicht ohne Ibuprofen aus dem Haus.
Ja, das sollte ich wirklich auch einführen.
Also vor allem so Toursachen oder Urlaube oder so, aber auch schon beim Furtgehen oder so, weil ich bin auch so eine Kopfschmerzpatientin.
Mhm.
Ich habe, glaube ich, in jeder Handtasche, die ich besitze, fliegen nur irgendwelche Tabletten rum. Vorsichtshalber. Weil ja, da hat's mir auch schon den ein oder anderen Abend zerlegt.
Zufälligerweise habe ich gestern einen Frauenarzttermin gehabt und der habe ich das dann auch so geschildert. weil ich dann ein paar Tage drauf habe ich dann auch noch so krasse Eisprungschmerzen gekriegt. Mm. Also das ist safe eine Kombination gewesen.
Mm-hmm.
Und dann habe ich ihr das so erzählt und die hat dann auch gemeint, ja, mei, dann nehmen wir uns halt ein Ibuprofen.
Pragmatischer Ansatz. Ja. Danke. Danke dafür.
Ja.
Hilft ja nichts.
Also irgendwo ist es auch beruhigend, weil man denkt, okay, wenn die Frauenärztin schon sagt, ich soll Schmerzmittel einschmeißen, dann okay.
Voll.
Mach ich das halt.
Ja. Ja, also apropos Frauenarzt und so, der Juli war, glaube ich, auch bei mir nicht so gut, weil ich gefühlt 4 Wochen PMS hatte.
Ah.
Also ich habe gedacht, das hört gar nicht mehr auf. Es war 4 Wochen lang und ich habe mir immer gedacht, ah, jetzt ist dann soweit. Wieder nicht, wieder nicht, wieder nicht. Und ich meine, ich bin jetzt kein Fan von meiner Periode, aber danach ist wenigstens vorbei.
Besser, ja.
Mhm. Oh, aber jetzt hat sich das Ganze in Wohlgefallen aufgelöst und ich kann in Urlaub fahren ohne,
ja, geil.
Ohne PMS und ohne Periode.
Ja, geil.
Checkpot.
Sehr gut.
Yes.
Sehr gut. Wo geht's denn hier eigentlich? Du hast mir vorhin im Offshore erzählt, dass du in Urlaub fährst, aber ich weiß gar nicht, wo.
Genau, nur ein paar Tage mit meinen Girls on Gardasee.
Oh, schön.
Ja, 3 Nächte zu 4. Lassen wir uns ein bisschen die Sonne auf den Bauch scheinen und hauen uns ein Spaghetti ins Gesicht und lassen einen Herrgott einen guten Mosei.
Mhm.
Da freue ich mich jetzt schon drauf. Apropos Cora, ja. Zur letzten Folge haben wir ein bisschen Feedback bekommen.
Ja, stimmt.
Die lief ganz gut. Also ich habe zumindest jetzt aktiv kein negatives Feedback bekommen.
Mhm. Na,
wie ist bei dir? Es haben ein paar Menschen auch, ich war jetzt noch ein paar Mal am Free and Easy und mich kennen irgendwie ein paar Leute wegen Instagram, glaube ich, und weil ich halt oft im Backstage bin. Und früher war es halt immer so, dass die Leute gesagt haben, hey, du bist doch die Shake von der Band, von Doll Circus. Aber da bin ich ja nimmer. Und jetzt war ich ein paar Mal im Backstage und haben die Leute gesagt, hey, du bist doch die Shake von Schneeweiß und Rosenrot. Ja, wirklich.
Wow.
Habe ich mich voll gefreut. Und hab da auch im Backstage ein paar positive Live-Kommentare bekommen.
Cool.
Und, wo habe ich das jetzt hingespeichert? Das suche ich jetzt schnell. Eine Kollegin, also eine Frau, die auch im Musikbusiness arbeitet, hat mir vor ein paar Tagen eine E-Mail geschrieben, die würde ich gerne kurz vorlesen. Sie hat geschrieben, Alter, Ausrufezeichen. Ich höre gerade euren Podcast, die Sexy-Folge, und bin gerade an der Stelle, als dir der Manager den Brüstespruch drückt. Unfassbar. Mir hat mal der Sänger von der Band ein Glas Wasser auf mein weißes Shirt gekippt und gerufen, haha, Wet T-Shirt Contest. Das war 2004 und ich war Praktikantin. Alle Beteiligten, in Klammern einschließlich mir, weil ich mir nicht besser zu helfen wusste, beziehungsweise dachte, der darf das ja, haben herzlich gelacht. Und in den letzten 20 Jahren ist das so oder so ähnlich hunderte Male passiert. Und du hast vollkommen recht, würde man was sagen, wäre man die Brüde, die Zicke, die Schwierige und klar, die Männer raffen's alle nicht. Wahnsinn, danke, dass du das thematisierst. Habe ich mich einerseits sehr gefreut, andererseits dachte ich mir natürlich auch, wowza, das ist ja schon auch nochmal, also...
Krass, das ist
richtig also, hart, oder?
Das ist nur mal, ich wage zu behaupten, fast der Schippe drauf auf dem, was du erlebt hast.
Das ist nochmal Steigerung, weil, also, das ist ja körperlich übergriffig irgendwie.
Total, ja.
Also, da dachte ich mir auch so, sag einmal, wird's hinten eigentlich höher als vorne? Und dann haben wir auf Instagram noch eine Nachricht bekommen. Das hat uns auch eine Frau geschrieben, noch bevor sie den Podcast gehört hat, nur von der Beschreibung her. Sie hat geschrieben, noch nicht gehört, unterschreibe ich aber jetzt schon sofort. Sehr gut, sagen wir immer, das finde ich immer gut. Danke, dass ihr das thematisiert. Das Krasseste, was mir begegnet ist, war ein Shirt-Ausziehen-Ruf während der Gigs. Hab dann den Mittelfinger gezeigt, was dazu geführt hat, dass wir auf keinen grünen Zweig mehr kamen an dem Abend. Zum Glück standen meine Bandkollegen da voll hinter mir. Kommentar vom Veranstalter. Ei, den hast du halt erregt, als wäre ich das Problem. So, jetzt bin ich auch im Rage-Modus. Freue mich aber auf den Podcast. Aber ja, das nur mal am Rande noch.
Mhm.
Und meine ehemaligen Bandkolleginnen, Das sind ja immer noch nach wie vor sehr gute Freundinnen von mir und die haben jetzt auch wieder eine neue Sängerin und eine Drummerin und sind wieder komplett und spielen jetzt auch wieder viel. Und da waren es letztens irgendwo, ich weiß nicht, ob das sogar in Burg Lengenfeld war oder so, da kam auf jeden Fall dann nach dem Gig einer zu ihnen her und hat sie gesagt, ja, und bei euch steht schon ein Mann dahinter, oder?
Alter, oh.
Also so als, weißt schon, als Mastermind, der im Hintergrund die Marionetten tanzen lässt.
Wie man das nur immer, wenn man das irgendwie sagen muss, aber also der Scheiß, der einem im Hirn rumfliegt, das muss man dann unbedingt noch das loswerden.
Ja, da muss man dann unbedingt aktiv zum Merchstand gehen und sagen, übrigens, was mir heute an diesem Abend noch wichtig wäre, loszuwerden, ich glaube, ihr schafft es mit der Band ja alles nicht allein, da muss ja wohl ein Mann dahinter stehen. Also was für eine, das ist doch Irrsinn, oder?
Das ist der totale Irrsinn.
Also da habe ich mich schon wieder, stellvertretend so aufgeregt.
Ja, voll, voll.
Also, ja, so ein Bullshit.
Ich habe mich dann danach nur erinnert an unser damals an dein Interview für deine Masterarbeit, da wo du mich damals interviewt hast, ist mir auch noch eine Situation eingefallen mit mir, wo, das war schon lange her, also vielleicht schon 13 Jahre oder so, wo mir nach dem Auftritt ein Typ gefragt hat, ob ich meine Gitarre, ob ich mein Freund, also mein Partner, genauso nimm wie meine Gitarre.
Ach, wirklich? Alter Verwalter. Ja, also.
Ich glaube, es hätte ein Kompliment sein sollen.
Wahrscheinlich. Aber freu dich doch mal. Freu dich halt mal, du Zicke. Anders hast du ja eh nichts gesagt, wahrscheinlich.
Ich habe wieder halt einfach.
Ja, wie man es halt macht. Aber. Ja, wirklich wild. Aber ich glaube, das habe ich schon mal verzeiht, mit einer Gitarristin letztens mit einer US-amerikanischen Interview gehabt. Und die hat auch erzählt, dass sie in 90% der Fälle, wenn sie auf die Bühne geht, der Techniker fragt, ach, du scheuchst dein Amp wirklich ei?
Was?
Ja, weil ich so, das check ich nicht. Sie, ja, weil also sie nicht glauben, dass ich wirklich spiele.
Oh, ist das krass. Was?
Ich habe gesagt, wie, das passiert dir öfter? Und sie so, das passiert mir jedes zweite Mal.
Okay, so, also wow.
Das ist ja wild, oder?
Das habe ich in der Art noch nie gehört.
Ja, also da ich habe wirklich mehrmals nachgefragt, weil ich es nicht fassen habe, Kinder. Ich so, bist du dir ganz sicher? Sie so, ja.
In welchem Genre ist die?
Hard Rock Metal.
Boah, heftig.
So, als wäre sie halt so die dekorative Püppi, die man aufgestellt, aber der war der nicht auftrat.
Ich bin fassungslos.
Ja. Also in diesem Sinne, it's a never ending story. Und es wird bestimmt auch hier in diesem Podcast noch immer mal wieder zum Thema werden.
Ja.
Weil es auch wichtig ist. Und weil ich dann schon auch immer das Gefühl habe, wenn sich dann Frauen oder weiblich gelesene Personen das untereinander erzählen, das ist dann zwar jedes Mal so, boah, also ich werde dann irgendwie immer wütend, weil ich mir denke, boah, es kommt so oft vor, aber irgendwie ist es auch so, man kann sich mal so auskotzen und man fühlt sich nicht alleine und man hat dann jemanden, der das versteht, weil wie gesagt, viele Männer das ja oft nicht checken oder halt dann sagen, mei, das war doch ein Kompliment oder so.
Ja.
Und da habe ich das Gefühl, dass sich da Frauen untereinander, wenn sie sich austauschen, gegenseitig schon ein bisschen empowern, auch mit ihren Geschichten und auch so dieses jetzt erst recht
voll unbedingt
Ding anstacheln. Deswegen, ihr Lieben da draußen, lasst euch nicht unterkriegen und wenn euch was auf den Senkel geht, dann sagt es uns.
Genau.
Ja, dann mache ich wieder Stunk im Podcast.
Wir freuen uns über jeden Kommentar.
Ja.
Genau, und ich habe jetzt gerade noch geschaut. Irgendwo habe ich auch einen sehr schlauen und coolen Kommentar gelesen.
Ah ja, das war auch sehr gut, ja.
Den finde ich aber jetzt gerade.
Der ist unter, glaube ich, unter der aktuellen Folge, unter dem Spinal Tap Cover.
Ja, genau. Die Small Stage Photography schreibt, super wichtiges Thema und tolle Folge dazu. Allerdings sind sexistische Sprüche und sexuelle Grenzüberschreitungen sowie Übergriffe ja leider auch nur ein Teil der patriarchalen Strukturen in der Musikbranche. Ich mag mir gar nicht ausmalen, wie viele, vor allem nicht normschöne Frauen, überhaupt gar keinen Fuß in das Business bekommen, weil sie gar nicht erst wahrgenommen werden.
Ja, ist auch ein sehr wichtiger Punkt, glaube ich.
Mhm.
Tatsächlich. Und da auch immer diese Krux zwischen, wenn dich die Allgemeinheit als ich sag's jetzt mal so stumpf, fuckable einstuft, ist auf jeden Fall, also dann hast du auf jeden Fall schon mal eher einen Fuß in der Tür, aber musst dich halt dann mit dem anderen Scheiß rumschlagen.
Ja.
Und dann, wenn man dich nicht als fuckable einstuft, dann hast du es ganz schwer.
Ja, oder nicht mal als fuckable, sondern halt einfach irgendwie der Glitzerwelt des Kulturbereichs.
Ja, also wenn du entsprechend, quasi
wenn du einer bestimmten Normschönheit einfach nicht entsprichst, dann wirst du wahrscheinlich einfach werden andere dir gegenüber bevorzugt.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist auch ganz, ganz, ganz wichtiges Thema und auch ein Fass ohne Boden.
Das ist wirklich ein Fass ohne Boden.
Aber ja, den Kommentar fand ich auch super, weil das habe ich ja quasi fast gar nicht angeschnitten, weil ich mich da so auf das konzentriert habe. Und da merkt man ja dann auch immer, wie man halt durch seine eigene Brille so drauf schaut. Und ich wollte auch noch sagen, weil ich auch von irgendwie, gibt's ja dann immer mal wieder sowas wie, ja, zu mir hat der sowas noch nie gesagt, bei so Typen. Und da denke ich mir auch, nur weil jemand einer gewissen Frau gegenüber nicht sexistisch ist, kann er trotzdem ein Sexist sein.
Mhm.
Weil, also, wenn sich jetzt jemand mir gegenüber sexistisch verhält und dir gegenüber nicht, weil ich vielleicht eher in sein Schema fall oder andersrum, dann macht's aus ihm immer noch keinen Nicht-Sexisten.
Nicht-Sexisten.
Das ist eine ganz einfache Rechnung. Also, das, weil ich das auch öfter mal noch gehört habe, so, das hat der bei mir noch nie gemacht. Oder es gibt ja auch Frauen, die was von Typen erzählen, das hat der, die das bei mir noch nie gemacht haben. Aber nur weil ich in dem Moment nicht in sein Raster reinfall und deswegen davonkomme, scheinbar, ist das noch kein Freispruch. Und ich wollte noch hinzufügen, der Herr, um den es im letzten Podcast da ja ging, das Beispiel, das ich gebracht habe, der hat sich jetzt bei mir entschuldigt.
Nein.
Weil ihm jemand gesagt hat, dass das gar nicht okay war und man so Leute in seinem / ihrem Team nicht behandelt.
Okay.
Genau. Und wir haben ja gesagt, entschuldigen ist cool.
Ja.
Und es ist auch cool. Und ich habe es auch angenommen. Und ich möchte jetzt auch gar nicht zynisch sein. Ich sage nur, ich habe schon wieder ein paar andere Geschichten gehört.
Von ihm?
Mhm.
Mhm.
Wo ich mir natürlich wünschen würde, dass sowas dann so ein bisschen einen universelleren Reflexionsprozess anstößt. Dass man sich denkt, vielleicht sollte ich mein Verhalten generell Frauen gegenüber mal überdenken.
Also es ist ja schon mal ein Schritt, dass er sich bei dir entschuldigt, aber er hat darauf hingewiesen werden müssen.
Ja, natürlich. Es war auch, war als Kompliment gemeint, aber geht natürlich gar nicht. Also, ja, ich sage jetzt mal so, für mich ist jetzt okay. Ich habe es auch angenommen. Ich habe dann auch nur kurz geantwortet. Ich so, weißt, als Frau in dem Business muss man sich so viel Scheiße anhören. Ey, der Geduldsfaden ist irgendwann einfach gerissen bei sowas.
Ja.
Aber danke, ist angenommen. Ja, das wollte ich noch.
Ist schon mal ein Schritt.
Ist schon mal ein Schritt. Das wollte ich noch hinzufügen, um dieses Thema abzuschließen.
Ja.
Ja.
Okay, sollen wir mal in unser heutiges Thema diven.
Ja.
Ich habe diesmal ein bisschen einen Prolog gemacht. Ich habe mir gedacht, ich mache so ein bisschen eine Einführung ins Thema.
Wow.
So eine atmosphärische Einführung ins Thema.
Wie ein Hörspiel.
So ein bisschen wie ein Hörspiel.
Krass.
ohne Geräusche.
Also ich wollte gerade sagen, hast du also einen Regenmacher dabei und sowas.
Das darf sogar passen.
Okay. Okay, bin gespannt.
Ja, lehn ich mal zurück, liebe Shake und liebe Menschis da draußen. Genau. Versetzen wir uns ins Jahr 1965. Bob Dylan greift zum ersten Mal zur E-Gitarre und schockt damit die Musikwelt. Die Beatles spielen im Shears Stadium New York das erste große Stadionkonzert der Popgeschichte. Die Rolling Stones landen mit I Can't Get No Satisfaction einen Welterfolg. Im sonnigen Kalifornien formieren sich Jugendliche und junge Erwachsene zu einer Gegenkultur, die das Establishment bald in Angst und Schrecken versetzen wird. Die Hippies sind geboren. Sie gehen gegen den Vietnamkrieg auf die Straßen, sie hören Musik mit verzerrten Gitarren und vor allem konsumieren sie eine Substanz namens Lysergsäure-Diethylamid. Kurz LSD oder auch Acid. Plötzlich eröffnen sich für diese Menschen ganz andere Welten, ganz andere Realitäten. Ein alles durchdringendes Gemeinschaftsgefühl kommt auf, eine Massenbewegung entsteht, die spätestens in Woodstock und dem Summer of Love über alle Stränge schlagen wird. Inmitten dieser neuen Zeit befindet sich ein junges Beatnik-Chick, das nach emotionalem Halt in ihrem Leben sucht. Ihre Beziehung mit ihrem gewalttätigen Mann, einem Jazzmusiker, geht in die Brüche. Sie steigt in das Auto eines älteren Mannes, den sie schon kennt und der sich in der Gegenkultur gerade einen Namen macht. Timothy Leary, ein von Harvard gefeuerter Professor und LSD-Prophet. Sie nimmt LSD und von da an verändert sich ihre Welt. Hast du eine Ahnung, von wem wir sprechen?
Also, ich würde es natürlich einfach, weil es halt so hippie-mäßig ist, ich würde es Janis Joplin sagen, aber ich glaube nicht, dass sie mit Timothy Leary... Weißt du, was witzig ist? Ich habe letzte Woche erst eine ganze Geo-Epoche oder Geo-Heft zum Thema Rausch und Drogen.
Ja, ehrlich.
Und habe da quasi auch ein ganz langer Artikel zur Entstehung und Entdeckung des LSDs und dann eben auch zu Timothy Leary und dass der in Harvard war und dann irgendwann rausgeschmissen worden ist. Deswegen finde ich es sehr witzig. Grace Slick. Annett.
Ich muss ja sagen, die junge Dame ist ein bisschen, also sie ist weder Musikerin, noch ist sie irgendwie, also sie ist Künstlerin auf eine Art und Weise, aber jetzt nicht so straight jetzt Musikerin oder bildende Künstlerin oder
sie
so.
Model.
Sie war mal Model.
Twiggy. Ja. Annett.
Nee.
Die war ja die Rede, woanders.
Ja, die war woanders, stimmt. Die Rede ist von Rosemary Woodruff.
Ah.
Sagt er was?
Es klingelt aber ganz weit hinten.
Und um diese Rosemary geht's heute.
Okay.
Ich bin, also erstens mal ist so die 60er faszinieren mich schon immer, muss ich sagen. Ich habe da, das ist so eigentlich eines meiner Lieblingsthemen. Ich habe ja auch über unter anderem Jim Morrison meine Masterarbeit geschrieben.
Und über seine Schriftstücke, über seine
ja,
Poesie.
Ja, über seine Gedichte. Genau. Und also eine ganz große Faszination geht von den 60er aus auf mich.
Teilen wir.
Habe immer fast
ja,
schon gedacht.
Ja, toll.
Ja. Und ich finde es einfach auch so interessant, wie das damals einfach alles explodiert ist. Wir einfach da eine aus von 0 auf 100 so eine Gegenkultur entstanden ist, die so ganz anders war als die prüden Boomer, sage ich jetzt mal, oder das 60er-Gesellschaft und halt einfach auch wirklich visionär waren in dem, was sie gemacht haben.
Ja, und auch tolle Musik entstanden in dem Jahrzehnt. Heidewitzka.
Ja, und man darf nicht leugnen, dass also diese tolle Musik halt einfach auch befeuert war durch Drogenkonsum. Und LSD war halt eben zu der Zeit gerade am Aufkommen. Es ist ja zufälligerweise entdeckt worden in den 30er Jahren von einem Schweizer Chemiker, wenn ich mir jetzt nicht täusch, oder Arzt, bin mir nicht sicher, ob Chemiker oder Arzt. Und war dann im Einsatz für, also quasi als Medizin im Einsatz.
Das waren nur Zeiten.
Ja, gell. Geht's dir nicht gut? Na ja. Es war Trip-Shot.
Apropos so ein Trip-Shot, muss ich kurz einhaken. Ich krieg zurzeit auf Instagram total viel Werbung für so Microdosing-Mushrooms.
Ich hab das auch schon.
Hast du schon draufgeklickt?
Na, geklickt habe ich.
Ich habe natürlich draufgeklickt, weil das hat mich so angesprochen. Weil diese Verpackung ist super schön. Es hat auch so ein bisschen so ein 60s. Ganz so ein leicht, aber jetzt nicht so krass abgefahren, sondern es hat einfach so einen leichten LSD-Vibe. Und es wird auch so feel-good-mäßig für Frauen. So, weißt du, in so ganz, ganz kleinen Dosierungen. Ja. Möchtest du kreativer sein? Möchtest du mehr zu deiner inneren Mitte finden? Und die denken mir die ganze Zeit so, ja, ja, ja. Und das kann man da ganz normal bestellen. Und dann mein Freund so, das kannst du nicht bestellen, Jacqueline, das ist illegal in Deutschland. Und ich so, da, die schippen das ganz normal. Er so, ja, weil das ist eine Niederländer Firma. Die dürfen das verschiffen, aber wenn's das am Zoll auspacken und dein Name steht drauf. Und ich war schon so kurz davor, weil ich mir dachte, vielleicht tut das was.
Ich wollte fragen. Ich habe meine Frage noch gar nicht gestellt.
Oh.
Also, das liegt jetzt eigentlich schon auf der Hand. Hast du schon mal Psychedelika probiert?
Mama und Papa, hört bitte jetzt kurz weg, 2 Minuten.
Also, du musst darauf nichts sagen, aber doch, keine Antwort ist natürlich auch eine Antwort.
Ich habe einmal vor sehr, sehr langer Zeit, das ist bestimmt schon 10 Jahre her, ganz, ganz niedrig dosiert LSD konsumiert in Regensburg. Und ich finde das sehr attraktiv. Ich würde das gern mal in einer etwas höheren Dosis machen, aber ich habe so Angst vor meinen Abgründen und Dämonen, weil ich weiß, dass ich die hab.
Ja.
Die gibt's und die sind auch nicht super gut weggesperrt. Die kratzen schon und da kommt auch immer mal eine Hand raus und sagt, Jacqueline, und dann muss ich die wieder einsperren versuchen. Und deswegen habe ich so Angst, dass ich einen schlechten Trip hab oder da hängen bleib, dass mir das einen heiden Respekt abgewinnt. Und das eine Mal, wie gesagt, das war zu niedrig und ich glaube, das Setting war einfach nicht gut.
Mhm.
Mein Gott, Cora, da waren wir auf so einer ganz schlechten Goa-Party in der Melze.
Oh.
Und das war so schlecht. Gibt ja auch gute Goa-Partys. Mhm. Das war wie so Toys R Us Version von der Goa-Party. Das war so schlecht.
Wie kann ich mir das vorstellen?
Super schlecht dekoriert. Also hat auch schon als jetzt meine Nichte dekoriert. Es gibt ja so krasse Raves und Goa-Partys, wo das wirklich dann mit Lichtern und Neon und wo du dann wirklich in eine andere Welt entführt wirst, weil das mit dem Licht geil gemacht ist und so. Und da, das war einfach wie im Kindergarten. Und ich kann mich noch erinnern, ich war dann kurz in der Klappe in Regensburg.
Mhm.
Und dann hat die Bedienung mit mir gesprochen. Und ich glaube, die Bedienung hat ganz normal mit mir geredet nach dem Motto, magst du was trinken? Kommen wir da noch was Gutes tun? Und hat er dann ein bisschen mit mir geredet. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, die hört nie wieder das Reden auf. Die muss das Reden aufhören. Warum redet die so viel? Also bei mir hat sich das angefühlt, als würde die mit einer Eisenstange verbal auf mich einprügeln. Und die hat wahrscheinlich nur gesagt, hey, Schäkel, magst du noch Wasser? Und ich, oh Gott! Ja, und dann, das weiß ich aber noch, da waren wir beim Kumpel zu Hause, das war dann besser. Mhm. Und dann bin ich im Morgengrauen über die steinerne Brücke heimgegangen und dann hatte ich kurz das Gefühl, jetzt habe ich das Universum verstanden.
Oh, wow.
Das hatte ich kurz. Da hatte ich mal wieder so irgendeinen Liebeskummer wegen irgendeinem Menschen. Ein Liebeskummer, weißt du, so ein, der sich retrospektiv wirklich nicht rendiert hat? Ja. So ein Liebeskummer, wo man sich danach denkt, so ei, 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 ei. Und dann bin ich da so, hab die aufgehende Sonne angeschaut und es war keiner da. Und dann dachte ich mir so, da hatte ich so einen kurzen Erweckungsmoment. Und der Moment war das, wo ich mir gedacht habe, aha, also das Gefühl ist da natürlich weg. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich mir gedacht habe und warum ich jetzt gedacht habe, ich werde so erleuchtet plötzlich. Aber das war ein gutes Gefühl.
Ja.
So.
Ja.
Und deswegen finde ich das schon eine sehr interessante Substanz. Wird ja auch tatsächlich Microdosing, gibt's schon auch psychotherapeutische Ansätze.
Ja. Ja.
Für Menschen mit Depressionen und Angststörungen und wo das ja wirklich therapeutisch überwacht gemacht wird.
Mhm, genau.
Ja.
Genau.
Und du? Das nimmt,
ja, also ich habe bis jetzt noch keine Psychedelika genommen, genau aus denselben Gründen, die du genannt hast, weil ich unglaubliche Angst vor einem Bad Trip habe. Also ich bräuchte, wenn dann, wirklich so ein Sitter.
Ja, auf jeden Fall.
Der mich da begleitet und am besten auch nicht in der Stadt, sondern ich würde am liebsten das erste Mal irgendwie Psychedelika konsumieren, wenn ich im Wald bin,
ja,
oder irgendwie in der freien Natur oder so.
Einfach, was super schön ist. Ich glaube auch, dass das Richtige ist. Ich glaube, was ich da gemacht habe, das war das Falscheste vom Falschen. Hm. Und
zumindest hast du Mikrodosing gemacht. Also es war ja, hätte ja auch, also ich glaube, das ist dann krass, wenn du einfach einmal eine neue Dosierung hast und dann in der Stadt bist und die eigentlich nicht so ausleben kannst, wie du mental, wie du eigentlich willst.
Ja.
Genau. Aber also bei mir ist echt schon auch so, dass ich so, ich habe auch Dämonen in meinem Kopf und also ich habe das Gefühl, mir muss von der Grundstimmung her schon gut gehen.
Ja.
Und dann mache ich das sozusagen als Bewusstseinserweiterung.
Ja.
Um einfach nur mehr zu verstehen.
Ja.
Von dieser Welt oder die Möglichkeiten dieser Welt nur mehr auszukosten.
Ja. Und was ich natürlich auch extrem attraktiv finde an dem Gedanken ist, um wieder den Bogen zurück zu der ganzen Culture da aus den 60s, wo das entstanden ist, und auch zu der Musik und so. Also, es gibt ja so Platten, die, da weiß man, die sind dafür irgendwie gemacht oder die sind aus der Zeit, jetzt mal ganz plakativ.
Grateful Dead.
Genau, Grateful Dead oder auch sowas wie die Sgt. Pepper von den Beatles, Doors-Sachen, hast du ja schon angesprochen, Pink Floyd-Sachen früher, alles ja Bands und Musik, die ich sehr liebe, wo mich das einfach brennend interessieren wird, wie sich das anfühlt, wenn man das eben in so einem bewusstseinserweiterten Zustand sich mal reinfährt.
Ja, ja.
Also auch auf vom musikalischen Interesse her bilde ich mir dann natürlich in meiner Wunschvorstellung ein, dass es dann wie so ein Schlüssel in dir was aufsperrt und dann geht das ganz anders, dann macht das irgendwie nochmal was ganz anderes mit dir. Weil die Musik gibt einem ja schon in vielen Fällen so einen Eindruck davon.
Absolut.
Also dieses Verspulte, das hypnotisch, das Verspielte, also da hat man irgendwie so, das ist ja schon manchmal vertontes LSD, so wie man sich's vorstellt. Und das darf mich schon, jucka.
Ja. Wie das schon auch jucka.
Also wenn ihr die Cora mich mal im Wald seht, geht einfach weiter, bitte.
Genau. Wir deren Pilze sammeln.
Ja, genau. Sprecht uns nicht an, geht einfach weiter.
Genau. Aber so ganz vorneweg, ich will hier nicht LSD bewerben oder so. Ich will auch keinen in LSD-Konsum hineinlabern.
Nee.
Vor allem, wenn ich nicht einmal selber das schon probiert habe.
Ja.
Also nur jetzt einfach so als Disclaimer, ihr fühlt euch nicht gezwungen, wenn irgendwie auf einer Party oder so euch das angeboten wird, dass ihr es nehmt. Das müsst ihr ganz selber entscheiden und schaut auch wirklich, wie es euch geht, mental, ob es vielleicht nicht besser war, das sein zu lassen und den Abend einfach so zu genießen.
Ja, voll. Absolut wichtig. Generell einfach auf Partys was von irgendwem annehmen, würde ich generell nie empfehlen. Und wie gesagt, ich habe es ja wie gesagt einmal halb gemacht und seitdem 10 Jahre nicht mehr, weil die Angst, die berechtigte Angst einfach irgendwie bisher immer überwogen hat. Und es gibt auch einfach Beispiele, wo man Leute kennt, die auf einem Trip hängen geblieben sind.
Ja, habe ich einmal.
Da gibt's in Regensburg ein, zwei Leute und die da nicht mehr rauskommen und das ist echt krass und das ist es dann einfach wirklich, also dann lieber völlig lassen. Das ist natürlich jetzt diese rosa gefärbte 60s Woodstock Hippies Brille, die wir da jetzt kurz uns aufgesetzt haben und draufgeschaut haben.
Ja.
Aber wie du schon sagtest, soll keine Drogenverherrlichung stattfinden.
Ja. Ich habe, also einer der Gründe ist, warum ich bis jetzt das noch nicht genommen habe, ist, ich habe einfach einen großen Schiss vor einer Psychose. Keine Ahnung, es ist, man kann es ja nicht wissen, was, du bist danach ja nicht mehr, oder es verändert sich was in dir nach dem Trip.
Ja.
Das habe ich, von dem, was ich jetzt gelesen habe, gehört habe, alle sagen, du bist danach nicht mehr dieselbe Person in zu einem gewissen Prozentsatz, die du davor warst.
Ja, und das ist krass.
Ja.
Das ist ein Risiko. Ja, das ist ein Risiko. Großes Risiko.
Ja.
Weil es kann halt so und so laufen.
Ja. Genau. Nichtsdestotrotz soll uns das jetzt nicht das heutige Thema vermiesen.
Auf gar keinen Fall.
Nein, genau. Also, LSD ist in den 30er entdeckt worden, wurde dann als Medizin eingesetzt und in den 60ern wurde es dann als erste Mal als Rauschgift oder als Drogen, als bewusstseinserweiternde Substanz konsumiert. Genau. Und am Anfang war es so, dass LSD sogar legal zugänglich war. Also es war nicht irgendwie unterbunden vom Gesetz. Und das Ganze hat sich der Harvard-Professor Timothy Leary zu Nutzen gemacht und hat LSD-Experimente durchgeführt mit seinen Studierenden und ist dadurch in Verruf geraten und dann schlussendlich von Harvard gekickt worden, weil diese Experimente, die er durchgeführt hat, die waren wohl nur so semi-freiwillig. Also manche seiner Studenten haben es gerne gemacht, die haben da Bock gehabt an der Experience, aber ich glaube, bei manchen war es halt einfach so, sie haben es machen müssen, um den Kurs zu bestehen, so ungefähr.
Fuck. Das geht natürlich gar nicht, gell?
Ja. Und ja, von dem Moment an war er so, also er hat sich erstmal einen totalen Namen gemacht, weil er einer der ersten war, der über die Substanz geredet hat und dann, nachdem er gekickt worden ist aus Harvard, hat er dann halt eben auch so diesen Hippie-Lebensstil aufgenommen und hat den im Endeffekt durch seine Frau Rosemary perfektioniert.
Mhm.
Und da komme ich aber später noch drauf zu sprechen.
Okay.
Genau. Ja, also, wo war man? Mal kurz gucken. Jetzt gehen wir mal auf die Rosemary ein, weil um die soll es eigentlich gehen. Und wie bin ich auf die Rosemary gekommen? Muss mir direkt überlegen. Ah ja, genau. Ich bin zufälligerweise auf einen Podcast gestoßen, der heißt Weird Studies.
Mhm.
Weird Studies, das ist ein Podcast von zwei kanadischen Wissenschaftlern. Der eine ist Historiker und der andere Philosoph, glaube ich, oder also beides Geisteswissenschaftler. Und die haben richtig interessante Themen. Die haben zum Beispiel auch schon über Conan der Barbar gesprochen.
Daher weht der Wind.
Ja, daher weht der Wind, genau. Und es gab eben auch eine Folge über die Rosemary Leary. Und diese Folge ging aus von einer Buchveröffentlichung von einer Autorin, die heißt Susanna Cahalan. Und die hat über die Rosemary geschrieben. Und der Titel des Buches heißt Acid Queen.
Mhm.
Also die Rosemary Leary wurde in ihrer Zeit auch bekannt unter dem Namen Acid Queen. Genau. Und was damit auf sich hat, darüber lernen wir heute. Und ich habe zwar irgendwie, also ich habe mir zuerst gedacht, okay, will ich über jemanden sprechen, der eigentlich gar nicht Musikerin war, habe mir aber dann doch dazu entschieden, weil sie eigentlich maßgeblich für die ganze Ästhetik der Hippie-Kultur und der ja auch LSD-Kultur verantwortlich war.
Ja,
genau.
Gibt's einen sehr guten Song For The Who auf der Rockoper Tommy, der heißt Acid Queen. Den hat dann quasi im Musical, glaube ich, mal sogar die Tina Turner gesungen, kann das sein? Aber okay. Ja, da kommt der Begriff Acid Queen auf jeden Fall auch vor. Cool. Vielleicht hat es damit zu tun. Ich kann es jetzt gerade zeitlich nicht ganz einordnen, aber...
Vielleicht, ja, das kann schon sein. Genau, machen wir mal so einen kurzen zeitliche Einordnung. Also Rosemary ist geboren 1935 in St. Louis und ihr ursprünglicher Name war Rose Marie, also quasi Rose und dann Leerzeichen Marie.
Mhm.
Und den hat sie dann später geändert, weil ihr, es wird nicht so ganz erklärt, ich habe das Buch gelesen, sie hat sich einfach irgendwann mal dazu entschieden, dass den Namen slightly ändert.
Okay.
Und ich finde, das macht schon was aus. Rosemary hat irgendwie so ein bisschen einen...
Anders, einen anderen Flow.
Flow.
Ja.
Und man denkt sofort an die 60s. Also ich habe sofort natürlich an Rosemary's Baby gedacht.
Yeah.
Ja, genau. Genau. Ja, die Rosemary war Tochter eines Jahrmarktmagiers.
Wowza.
Also wieder super interessant.
Ja.
Ist mit dem auch auf Tour gewesen und hat quasi für seine Shows und so Tanzeinlagen gemacht.
Ach krass.
Ja, genau.
Das ist natürlich dann auch schon ein anderes Upbringing, gell?
Ja, voll.
Schon.
Und hat irgendwie dann auch gleich so in so Kindheitstagen eigentlich schon gelernt, wie, wo wir jetzt wieder beim Thema Normschönheit sind, wie sie sich präsentiert, um Aufmerksamkeit zu generieren.
Mhm.
Genau. Dann war es so, sie ist aufgewachsen in St. Louis und hat aber dann, und das ist auch schon so ein bisschen ein Wink in die 60s, sie hat die Highschool abgebrochen und ist 1950 nach New York City gezogen und ist da in die Beatnik-Kultur eingetaucht. Genau, also die Beatnik-Kultur kann man ja im Prinzip so verstehen, dass das die Vorstufe war zur Hippie-Kultur. Die Beatniks waren ja, also so einen typischen Beatnik stellt man sich vor mit einer kurzen Bob-Frisur, schwarzem Rollkragenpulli, sehr intellektuell alles.
Ja.
Man hat Beatles oder Jazz gehört, vor allem Jazz. Und in diese Welt ist sie eintaucht und hat da das erste Mal auch Kontakt mit Drogen gehabt, mit halluzinogenen Drogen und hat dann auch tatsächlich einen Jazzmusiker geheiratet, der aber dann ihr gegenüber handgreiflich worden ist und von dem sie dann auch relativ zügig wieder getrennt hat.
Gott sei Dank.
Ja, Gott sei Dank.
Ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man sich aus einer gewalttätigen Beziehung schnell befreien kann.
Ja. Eigentlich war es eigentlich so, dass sie dann Timothy Leary kennengelernt hat und im Prinzip dann die Beziehung beendet hat, weil es dann mit Leary liiert war.
Mhm.
Genau. Und ich glaube, dann war sie auch nur Zeit lang mit dem anderen verheiratet und dann irgendwann kam es zur Scheidung.
Ja.
Genau. Aber so sehr ins Detail muss sie ja gar nicht gehen. Genau. Also sie war auf jeden Fall Model, wie du schon richtig vermutet hast. Und sie hat dann, bevor sie so in die Welt von Timothy Leary eingetaucht ist, als Stewardess gearbeitet. Und also sie hat quasi schon so ein bisschen so diese Qualitäten von einer Frau, die genau weiß, wie es ihre Bewegungen macht und also alles irgendwie graziös wirken muss und so. Also ich kann mir vorstellen, dass sie einfach ein sehr feinsinniger Mensch war, der wirklich genau gewusst hat, wann sie was macht, irgendwie.
Und wie es wirkt.
Genau, und wie es wirkt, genau, sehr wichtig, ja. Ja. Gut, okay. Rosemary und Timothy haben sich 1965 kennengelernt. Das erste Mal hat Rosemary den Timothy besucht im Rahmen von einem spontanen Trip in Begleitung von Freunden. Und du musst dir das so vorstellen.
Trip-Trip?
So buchstäblicher Trip mit dem Auto.
Okay.
Aber dann gab es wahrscheinlich Trips.
Erst der eine Trip, dann der andere Trip. Okay, verstanden.
Genau. Genau, und du musst dir das so vorstellen, das Anwesen vom Timothy, der war damals dann schon angesehener, berühmt-berüchtigter Ex-Harvard-Prof, der, das Anwesen ist riesig, der hat gewohnt in einem schlossähnlichen Haus namens Hitchcock Estate in Millbrook, das ist im Bundesstaat New York. Eine riesige Villa, die er sich durch sein Professorengehalt scheinbar leisten hat können. Und da hat sie quasi den Timothy das erste Mal besucht. Das hat da wahrscheinlich irgendwie Wind bekommen, dass der Hippie-Guru ist. Und dann war sie da eben und dann ist sie ein zweites Mal nochmal eingeladen worden. Und da war es dann so, dass sie dann eigentlich geblieben ist.
Okay.
Also es war eine Vollmondnacht und in dieser Vollmondnacht haben sie dann
sich biblisch erkannt.
Sich biblisch erkannt, genau. Davor haben sie einen ewigen Trip geschmissen. Also die haben halt dann quasi Acid geschmissen und haben dann sozusagen einen Experiment durchgeführt. Also bei Leary war wirklich alles Experiment, weil er einfach das auch selbst, nachdem er aus Harvard raus war, den LSD-Konsum experimentell durchdringen wollte.
Okay.
Genau. Ja.
Das wird schon so ein Experiment gewesen sein, das der Vollmondnacht. Okay, sorry.
Nein, du bist, bitte solche Kommentare immer. Die werden da schon so,
ja,
so was gemacht haben.
Die Bazin.
Ja, genau. Harvard.
Ja, genau. Experimentell, ja, ja. Durchdringen. Experiment. Ja, klar.
Durchdringen.
Dann ja so.
Ah. Ja, also auf jeden Fall, du musst dir das Haus vorstellen als Dreh- und Angelpunkt der LSD-Counterkultur in den USA. Und einen großen Teil oder einen großen Beitrag dazu hat die Rosemary geleistet. Denn die Rosemary hat ein genaues Gespür dafür gehabt, wie man einen Acid-Trip so angenehm wie möglich gestaltet. Also sie war ganz, ganz, ganz erpicht darauf, dass man wirklich die Räumlichkeiten mit Farben auskleidet, die angenehm sind, mit Klängen bereichert, die dem Trip förderlich sind. Also zum Beispiel hat sie indische Ragas oder Bach oder so oder Psychedelic Folk gespielt.
Ja, da hätten sich die damals bei der Goa-Party in der Melzimmer scheinbar aufsteigen können.
Ja, die hätten nochmal die Rosemary Ogre sein.
Ja, die hätte ein bisschen einen Stil eingebracht wahrscheinlich.
Ja, voll.
Ja,
ja, und einfach Gerüche, Licht.
Für alle
Farbe.
Sinne.
Ja, und also sie hat zum Beispiel auch Gewänder selber genäht. Und diese Gewänder waren dann so konzipiert, dass man es dann im Zustand des Trips ganz einfach hat ablegen können. Also wenn man den Drang hat, nackt zu sein, dann geht das ganz schnell und zackig.
Okay.
Dass man dann
praktisch.
Genau.
Die hat an alles gedacht.
Die hat an alles gedacht, genau. Und durch ihre Fähigkeit, das Setting so angenehm wie möglich zu schaffen, hat sie den Namen Queen of Setting erhalten von den Mitlebenden in dem Haus. Es ist nämlich so, dass in diesem Millbrook Estate oder Hitchcock Estate, also ich glaube, der Ort heißt Millbrook und das Haus ist Hitchcock Haus oder so. Genau. Und in dem Haus gibt es 60 Schlafzimmer. Und
okay. Haus.
Ja, und da waren, also ich glaube hunderte von Hippies sind da hingepilgert, haben da gepennt, haben einen Trips geschmissen.
Krass.
Und du musst, also das ist ja auch unglaublich chaotisch gewesen, ja. Kann ich mir vorstellen. Da waren da ganz viele Kinder. Die Kinder von Timothy Leary waren auch dort aus erster Ehe, die, man kann schon sagen, vernachlässigt worden sind. dadurch, dass eigentlich alle immer ständig high waren.
Krass, ja.
Und also die Susan Leary beispielsweise, die hat das Ganze auch wirklich nicht wirklich, die hat das Ganze nicht gut überstanden.
Die Tochter quasi.
Die Tochter, genau, von Timothy Leary, die hat danach eine psychische Erkrankung.
Scheiße.
Hat dann im Erwachsenenalter einfach, die hat es nicht geschafft. Die hat sie dann umgebracht.
Shit.
Ja.
Ja, das, also kann man sich ja nur vorstellen, aber dass das auf jeden Fall kein gutes Setting, also dass ein gutes Trip-Setting kein gutes Kindersetting ist. Ich glaube, das liegt auf der Hand.
Ja,
voll. Dass auch dein Elternteil, wenn der so versessen drauf ist, psychedelische Drogen zu erkunden und sich ja dann auch einen Trip nach dem nächsten selber reinfährt, wahrscheinlich, dass das irgendwie kein verantwortungsbewusster Umgang mit Kindern ist. Ja.
Ja, wie nimmst du da die Realität als Kind wahr? Also wenn dein Vater in unterschiedlichsten Realitäten lebt?
Ja.
Wie schaut dann die eigentliche Realität aus? Also ich stelle mir das ganz, ganz Brainfuck. Schlimm vor. Wirklich.
Und ja. Auch dieses Urvertrauen kannst du ja einfach nicht aufbauen, weil du dich ja, glaube ich, auch nie in einer sicheren Umgebung fühlst, weil du nicht weißt, vielleicht auch an welcher Trip-Personality bin ich heute bei meinem Erziehungsberechtigten. Und wenn es da so zuging mit 60 Schlafzimmern und sehr vielen Menschen, die auf LSD sind, das ist ja irgendwie immer unsichere Umgebung. Also stell mir ganz schrecklich vor.
Voll.
Ja.
Ja, ich hätte nicht in den Schuhen von den Kindern stecken wollen. Wirklich nicht. Ja. Genau. Also auf jeden Fall, für die Erwachsenenwelt, sag ich jetzt mal, hat die Rosemary ein Setting geschaffen, das dem ganzen, der Welt des LSD-Konsums entsprach und dem Ganzen auch einfach so eine Art Szenecharakter verliehen hat. Und das Interessante ist, dass das Ganze komplementär war zu der Art und Weise, wie Timothy den LSD-Konsum interpretiert hat. Also für ihn war es mehr so aus einer akademischen Sicht heraus. Es war eher so ein Experiment, war fast schon so, ich schau, was passiert, wenn ich so viele Menschen wie möglich auf LSD setze und guck mir dann die Reaktionen dieser Personen an. Wohingegen die Rosemary eher in die Richtung ging, sie will eine angenehme Atmosphäre schaffen, um den Menschen quasi ein magisches Erlebnis zu bieten.
Okay. Anderer Ansatz.
Genau, ein ganz anderer Ansatz. Ja. Genau. Und deshalb, ich find's ganz interessant, weil ich habe mir gedacht, okay, ist es überhaupt berechtigt, wenn ich über Rosemary Leary spreche, weil sie war ja nur, in Anführungszeichen, die Frau vom berühmten Timothy Leary.
Ja, das kennen wir ja in der Geschichte.
Ja, genau, das kennen wir so oft, dass irgendwie die Frauen von irgendwelchen berühmten Typen so als Anhängsel gezeigt werden.
Obwohl sie eigentlich auch eine tragende Rolle im Geschehen gespielt haben. Ja.
Genau, genau. Und also bei Rosemary war es so, dass die halt einfach wirklich, die war eigentlich, wenn du so sagst, sie war marketingtechnisch die Person, die in Timothy Leary gebaut hat.
Krass.
Ja, also sie hat wirklich die Person Timothy Leary erfunden, sozusagen.
Verrückt.
Ja.
Den wir heute quasi noch im kollektiven Gedächtnis eingebrannt haben, den Guru.
Sozusagen, genau. Und man muss auch dazu sagen, der Timothy Leary ist eigentlich es sind beide in den Konflikt mit dem Gesetz geraten durch ihren Drogenkonsum. Und es hat auch dazu geführt, dass der Timothy zu einer Haftstrafe von insgesamt, ich glaube, es waren 30 Jahre verurteilt worden ist. Der war dann auch in Haft. Und die Rosemary war maßgebliche Kraft, dafür, dass der Timothy aus dem Gefängnis geflohen ist. Also es gab echt tatsächlich eine spektakuläre Gefängnisflucht. Und die Rosemary hat das quasi organisiert.
Hat ihm die Pfeile in den Kuchen eingebacken? Ganz klassisch,
so ungefähr,
wie man es kennt.
Ich kann jetzt gerade gar nicht sagen, wie genau es gelaufen ist. Es ist über mehrere Organisationen gelaufen, die dann ihre Menschies gehabt haben, die dann das möglich gemacht haben. Aber also
hat es geklappt?
Es hat geklappt. Der ist rausgekommen.
Und dann?
Und dann sind sie nach Algerien geflogen.
Tatsache.
Ja, die sind mit Decknamen.
Krass.
Nach Algerien geflogen. Also musst du das wirklich wie im Film vorstellen,
ja,
mit Perücke und ein neuer Frisur und allem und neuem Namen, neuem Pass. Und dann sind sie nach Algerien geflohen und sind dort bei den Black Panthers gelandet.
Ach.
Also die sind untergekommen bei den Black Panthers und waren da für ein paar Monate. Aber es war so, dass der Führer von den Black Panthers damals, der hieß Eldridge Cleaver, der hat irgendwann einmal mit dem Lebensstil vom Timothy Leary dem hat es nicht so gefallen, dass der so leger war und so liberal und irgendwie ständig LSD konsumieren wollte. Finde ich, ist auch ein ziemlich interessanter Sachverhalt, dass die Black Panthers da also straight dagegen waren, ne? Genau. Und mit denen haben sie dann irgendwie, also sie waren dann sozusagen unter Hausarrest. Die haben die Black Panthers haben die Learys dann eigentlich nicht mehr rauslassen.
Echt jetzt?
Ja.
Das ist ja eine wilde Geschichte.
Ja.
Wow.
Krass, oder?
Ja.
Genau. Und ja, also sie sind jetzt auf jeden Fall in Algerien. Sitzen da im Hausarrest und eigentlich will die Rosemary ein Kind. Oder es ist eigentlich so, dass Timothy und Rosemary ein Kind wollen und es geht einfach nicht. Es geht einfach nicht. Die Rosemary hat davor schon mehrere Fehlgeburten gehabt und es funktioniert einfach nicht. Und dann hat ein Arzt festgestellt, dass also das war nicht in Algerien, sondern es war schon zuvor, dass ihr Uterus scheinbar so eine ganz seltene Missformierung hatte. Also warte mal, ich muss mal kurz nachschauen. Nicht, dass ich einen Schmarrn erzähle. Der Uterus war in der Mitte geteilt. Also das war so quasi so eine Art herzförmiger Uterus und darin hat sozusagen ein Kind nicht wachsen können.
Ein herzförmiger Uterus,
also ganz, ganz selten.
Okay, habe ich noch nie gehört, dass sowas gibt.
Und also die Rosemary hat sich dann einer Operation unterzogen, die damals noch in Kindesbeinen steckte. Also es war eine der allerersten Operationen in der Art.
Mhm.
Und die Folgen davon waren, dass sie eigentlich danach ständig unter Schmerzen leben hat müssen. Und krass abgenommen hat.
Scheiße.
Einfach scheiß Leben gehabt hat.
Shit.
Abgenommen hat ohne Ende. Und dann war es eben so, dass die Flucht stattgefunden hat. Und eigentlich hätte dann noch ein zweiter Teil von der Operation stattfinden müssen. Aber der ist dann verzögert worden durch die Flucht. Genau. Und ja, ich habe dann beim Lesen von der Biografie mir danach immer gedacht, okay, der Timothy hat ihr die ganze Zeit gesagt, ja, er will Kinder von ihr. Er will Kinder von ihr. Sie war so eine perfekte Mutter. Sie wäre so, so super. Ich wäre so glücklich, wenn du die Frucht meines Leibes tragen würdest. So, so ganz pathetisch war das aufgeladen. Die haben mal ganz früh in Briefen darüber geschrieben und so. Und ich habe mir dann immer gedacht, also ich kann mir vorstellen, dass der Druck, ein Kind zu bekommen oder der Leidensdruck, dass man es nicht bekommt, sehr hoch ist, wenn man wirklich da dran arbeitet und so. Aber ich habe so beim Lesen oft das Gefühl gehabt, vielleicht hat der Timothy da einfach in sie auch was eingequatscht. Weißt du, einfach irgendwie so sie überreden wollen, dass er ein Kind hat.
War das bevor das rauskam mit dem Uterus oder auch dann, wo man schon wusste, dass es schwierig ist?
Das war davor.
Okay.
Das war davor, ja.
Okay, gut, ja. Schon mal besser, weil sonst hätte ich gesagt, nicht sehr einfühlsam.
Der Timothy war generell nicht sehr einfühlsam.
Ja, okay.
Da kann ich da nur was erzählen.
Kannst also dann nur Geschichten erzählen.
Da kann ich nur Geschichten erzählen. Vom Timothy. Ja, also ein krasses Beispiel ist, und das hat dann auch es gab insgesamt zwei Trennungen. Zur ersten Trennung hat geführt, das war dann damals nur in Millbrook. Da hat die Rosemary gerade irgendwas anders gemacht und hat aus dem Nebenzimmer den Timothy bei einer seiner Guru-Predigten so ein bisschen zugehört. Und dann hat er halt so gemeint, ja, solange man als Frau kein Kind geboren hat, ist man kein richtiger Mensch.
Ah.
Also so war der drauf.
Aha.
Der war nur, also das ist richtig krass. Ja, weil der so sehr Hippie von außen war. Also man sieht ihn ja immer mit fetten Grinsen und diesen Schlabberhemden und so. So sehr war der aber wirklich Kind seiner Zeit. Der ist in die 20er auf die Welt gekommen und hat immer nur von der Rosemary auch verlangt, dass er Essen auf dem Tisch steht und dass sie um Haushalt kümmert wird. Und so war es auch mit den ganzen anderen männlichen Besucher in Millbrook. Die haben alle erwartet, dass zu einer bestimmten Zeit während des Tages das Essen dann auf dem Tisch steht, so auf magische Art und Weise.
Counterculture schön und gut, gell?
Ja.
Aber da hört der Spaß auf.
Ja.
Bei den warmen Mahlzeiten und beim angehimmelt werden und
so, beim Essentrip muss man gut genährt sein.
Ja, genau. Das ist auch okay, ja. Verstehe.
Ja. Also. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass die Rosemary eben auch Kind ihrer Zeit und vor allem mit dem Hintergedanken, ich will ein gutes Setting schaffen, halt auch für nährvolle Mahlzeiten gesorgt hat und so. Und halt da auch voll rangeackert hat. Und
ja,
so.
Also ich glaube, wie gesagt, auch zu der Zeit, auch wenn sich da vieles dann geöffnet hat, in gewissen, vor allem popkulturellen Bereichen und dann auch sowas wie freie Liebe und so. Ist ja immer schön, das zu propagieren, aber wie du sagst, waren ja trotzdem irgendwie Kinder ihrer Zeit und ich glaube, dass es dann trotzdem ganz oft beim Frauenbild und so noch stockkonservativ war.
Ja.
Einfach. Und dass da natürlich, so sehr man diese Hippie-Zeit auch gerne verklärt, ich allen vorne dran, weil da auch viele tolle Ideen und Ansätze drin waren, dass du halt sowas kriegst halt auch nicht raus auf 5 Jahre.
Es war ja auch die erste Zeit, wo den Frauen auch aufgefallen ist, okay, ich mache jetzt zwar diese Sachen, aber eigentlich muss es nicht meine Aufgabe sein.
Ja, das ging ja da alles erst los. Ich meine, da war kurz vorher Mini-Rock-Revolution und Anti-Baby-Pille und so. Das war ja alles noch in den Kinderschuhen, also genau. Und ich meine, man kennt's ja an sich selber, wie lang's manchmal dauert, bis einem gewisse Sachen auffällt, trotz aller Aufklärung und so, bis man sich irgendwann mal so denkt, halt, das muss nicht so sein, das ist nicht Gott gegeben, das ist erlernt und antrainiert. Deswegen, kann ich mir das schon vorstellen, dass die da für 100 trippige Hippies da, weiß ich nicht, was man da halt gekocht hat.
So ein Eintopf.
Sauerbraten, keine Ahnung. Schweinsachsen für 100 Hippies. Sorry.
So, stell mir gerade so ein Fass vor mit Sauerkraut.
Ja, genau.
Drin rumtatschen.
Mit die Fiers.
Ja, das macht's die Enzyme nicht.
Ja, genau.
Oh, das hat meine Oma noch gemacht.
Mit die Fiers?
Ja.
Und du hast das gegessen?
Nein, damals, wie sie jung war.
Okay, ich hab gedacht, da schon. Wenn ich bei meiner Oma war, haben wir immer in der Badwanne, beide barfuß, haben mit da Sauerkraut gestampft. Das war ganz normal bei uns.
Vormittag waren wir in der Badwanne und haben gestampft.
Deswegen ist meine Darmgesundheit so ausgezeichnet bis heute.
Bin mir sicher, genau so war es er.
Ja, genau. Okay. Wo sind wir da jetzt abbogen? Oh. Nahrhafte Mahlzeiten für 100 ja, Hippies.
Genau, auf jeden Fall. Das Ganze war tatsächlich chauvinistischer, als man denken möchte.
Ja.
Genau, und das ist auf jeden Fall nur diskussionswürdig. Jedenfalls war es so, die Rosemary ist nie schwanger geworden. Und es lag einfach auch daran, dass ihre Operation so schlecht verlaufen ist. Und auch an dem Fakt, dass sie wollte quasi Algerien verlassen, weil sie ihre Operation, ihre zweite, machen wollte in Europa. Also sind sie dann in die Schweiz geflohen. Also sie waren von dem Moment an immer ab Algerien im Untergrund. Und in der Schweiz ist Timothy dann festgenommen.
Okay,
also
krass.
Da haben die Behörden irgendwie dann mitgekriegt, okay, der ist da und dann ist er festgenommen worden. Und die Rosemary hat's, ich kann da gerade nicht sagen wie, aber irgendwie geschafft, nicht festgenommen zu werden. Hat aber dann einfach ja keine Möglichkeit beim Timothy nur gehabt, mit Timothy nur Sex zu haben. Und war dann im Untergrund. Also die Rosemary war insgesamt ein Vierteljahrhundert im Untergrund.
Ach
bis
was.
Sie dann, ja, bis sie, also die war.
Hätte auf, die, ist, weil die ihm zum Ausbruch verholfen hat.
Nee, die hatte selber, die war auch vorbestraft. Also die hatte mehrere Haftbefehle.
Schon, die hatte auch Haftbefehle. Ja, ja. Weil genau, ich glaube, also Ausbruchsversuche sind ja theoretisch nicht strafbar.
Weiß ich nicht.
Also in Deutschland ist es so, du hast, wenn du eingesperrt bist und du brichst aus und dich fangen sie wieder, dann ist das kein Straftatbestand, weil du quasi in deiner Menschenwürde das Recht hast, nach Freiheit zu streben.
Oh, wow.
Also du wirst dann wieder eingekastelt. Also ich höre ja auch viel True Crime Podcasts und ich glaube, in Zeitverbrechen hat die Sabine Rückert das mal erklärt. Dass quasi man hierzulande als Mensch das Recht hat, zu versuchen auszubrechen, ohne dass sich das Strafmaß erhöht. Du musst halt dann wieder rein für dessen, wo du gesessen hast.
Also der Timothy ist wegen diverser Drogendelikte.
Ja, das ist was anderes.
Festnummer 1 auch. Und
der hätte ja noch, da, wie du gesagt hast, 30 Jahre oder so.
Genau, genau.
Der hätte auf jeden Fall.
Und bei der Rosemary war es Drogen und halt auch Mithilfe zum Ausbruch.
Ja.
Das ist ja auch sowas. Ne?
Ja, genau. Ich glaube, das ist was anderes.
Ja. Auf jeden Fall, die war dann an diversesten Orten. Die war zum Beispiel dann nach der Schweiz, war sie in Sizilien und hat in Kefalo gewohnt. Das ist, wo damals Aleister Crowley gewohnt hat. Also die hat quasi, die war auf den Spuren von dem berühmten, berüchtigten Zauberer Aleister Crowley.
Ich wollte gerade sagen, da, an den habe ich vorher schon denken müssen, wo du das mit der super riesen Menschen da, der hatte doch auch so Anwesen, wo dann die ganzen Hobby-SatanistInnen sich getummelt haben.
Da hätte ich auch mal Bock auf eine Folge.
Ja, das
da
ist doch voll
genau
deins.
Ja, voll. Da ist genau derselbe Fall. Ich kann mich nicht mehr so ganz erinnern, aber in meinem Studium habe ich mich auch in Aleister Crowley eingelesen und der hatte auch eine Frau, die hat's faustig hinter die Ohren gehabt. Und vielleicht...
Das klingt doch nach einem Fall für dich.
Das klingt nach einem Fall für mich, glaube ich. Ja. Ja, genau. Ja, wo war jetzt? Ja, also sie war im Underground, sie hatte dann auch noch paar andere Liebesbeziehungen, ist aber nie schwanger worden. Und ich glaube, im Endeffekt hat sie ihren Frieden auch damit gefunden. Also sie hat selber ganz viel Tagebuch geführt und sie hat dann selber für sich auch festgestellt, dass sie vielleicht so in die Idee, ein Kind zu haben und vor allem sich so eingesteigert hat. Das war schon auch der Timothy, der ihr da so Druck gemacht hat.
Ja gut, wenn das ein Mensch ist, der sagt, der Frau ist es da ein richtiger Mensch, wenn es geboren hat, dann kann man sich das schon vorstellen, dass das Druck ausübt.
Ja. Genau. Und nach der Flucht in die Schweiz und der Festnahme von Timothy kam es dann zur nächsten Trennung, vor allem auch deshalb, weil der Timothy die Rosemary dafür verantwortlich gemacht hat, dass er festgenommen worden ist, weil sie eben in die Schweiz wollte wegen der OP.
Ach so.
Ja.
Mhm.
Also.
So ein halt Lurch.
Wahnsinn, oder?
Sorry.
Ist halt einfach irgendwie so empathiemäßig überhaupt nicht. Ja. Überhaupt nicht. Keine Eins.
Nee, weit entfernt davon. Ich wollte gerade sagen, setzen sechs.
Ja, voll. Genau. Und noch krasser war es dann ein bisschen später, weil er dann
tatsächlich
mit dem FBI zusammengearbeitet hat und da quasi Informant worden ist, während die Rosemary im Underground war.
Ach.
Ja.
Hat sich verstecken müssen und er hat geplaudert.
Um seine Haftstrafe zu verkürzen. Genau. Und dann, also wir machen jetzt einen Zeitsprung. Die Rosemary hat dann an Memoiren gearbeitet. Also sie wollte eigentlich ihr ganzes Leben zu Papier bringen, weil sie selber empfunden hat, dass das irgendwie niederschreibenswert ist, was sie auf irgendwie total nachvollziehen kann.
Klingt so, ja.
Und hat dann ihre Memoiren an verschiedenste Verlage geschickt, aber hat immer Ablehnungen gekriegt. Sie ist irgendwie nie so richtig angekommen und sie hat, sie war eigentlich immer Suchende. Und ihre Acid-Trips aus Jugendzeiten hat sie festgestellt, die haben sie irgendwie auch nicht weitergebracht. Mhm. Sie ist immer nur oder wieder emotional leer.
Mhm.
Sie hat festgestellt, dass LSD und der Timothy perfekt dafür waren, um ihre eigene innere Leere zu füllen.
Mhm.
Also sie stellt selber fest, dass sie eigentlich für die Idee LSD gelebt hat und vor allem auch für ihren Mann, Tim Zahiri.
Scheiß Erkenntnis.
Ja, richtig scheiß Erkenntnis. Hat sie aber dann selber, habe ich das Gefühl, ihren inneren Frieden geschlossen mit der Zeit, als sie älter worden ist und hat dann unter einem anderen Decknamen an der Ostküste von USA gelebt und da in Hotelrezeptionen gearbeitet. Also sie war halt wirklich finanziell auch total am Boden und hat aus dem aber heraus sich eigentlich ein neues Leben geschafft, was sich gar nicht so schlecht liest. Also sie hat eigentlich dann ein normales bürgerliches Leben geführt oder
ja,
wie man es nimmt. Quasi unterbürgerlich.
Ja.
Ja, genau. Und jetzt die krasseste Wendung. Sie und der Timothy sind dann zu ihrem Lebensende wieder zusammengekommen.
Nein!
Ja.
Nein!
Die konnten nicht ohne einander.
Es gibt's, gell? So, ja. Man kann nicht miteinander, aber ohne einander auch nicht.
Ja.
Das ist diese klassische. Ist er da dann draußen gewesen quasi?
Der hat dann, warte mal, lass mal kurz überlegen. Der war dann draußen. Genau. Ich glaube auch nicht, dass er die ganzen 30 Jahre hat absitzen müssen.
Ja,
er hat durch seine Arbeit mit Defets natürlich wahrscheinlich dann einen Rabatt gekriegt. Und sie ist dann, wie nennt man das, wenn man dann durch die Zeit, die vergangen ist, quasi auch einen Strafrabatt kriegt oder so. Oder,
ja,
oder
wenn's verjährt.
Amnesie.
Ah, ja,
Amnesie,
okay.
Genau. Mhm. Genau. Also sie hat dann im Endeffekt nicht mehr ins Gefängnis müssen. Und dann haben sie sie getroffen und dann hat der Timothy ihren Heiratsantrag gemacht.
Ach was?
Und, ja, im hohen Alter, ne?
Zappalot.
Und sie hat dann aber nichts drauf gesagt. Also sie wollte eigentlich nicht heiraten.
Haben es dann auch nicht geheiratet?
Sie haben dann nicht geheiratet.
Na, wenigstens das.
Aber der Timothy war damals schon hoch betagt und vor allem auch krank. Und die Rosemary ist wieder in ihr altes Care-Schema zurückgefallen und hat bis zum Schluss sich dann nur um den Timothy gekümmert. Ich finde es einerseits sehr rührend, weil es nach so einer langen Irrfahrt dann doch wieder zueinander gefunden haben. Aber
wie gut das halt, also. Das stimmt schon, das hat auf der einen Seite so Hollywood-Geschmackel.
Mhm.
Also ich denke, mei, so viele Höhen und Tiefen und die Entfernung und Drama und dann am Schluss doch noch. Aber irgendwie hätte es wahrscheinlich anders auch schön gehabt.
Mhm. Ja.
Weil, ja, muss ich jetzt aufpassen, was ich sag. weil das ja sehr löblich ist, wie du sagtest, aber dass man ja dann schnell in so Beziehungen, wenn das Muster sich nicht aufgelöst hat, und das tut es ja nur selten, ganz schnell wieder in die Rollen zurückfällt und dann natürlich mit der Krankheit dann so eine Person wie die Rosemary ist, natürlich man nicht den anderen verlässt oder sich selbst überlässt, sondern dann natürlich bis zum Schluss da ist,
ja,
was ja schon sehr aufopfernd ist. Nachdem ja da schon mal eine lange Phase dazwischen war, wo sie voneinander weg waren und wo man das Gefühl hatte, ihr geht's jetzt nicht super schlecht.
Der Timothy, der hatte dann danach auch noch eine neue Ehefrau und mit der dann auch ein Adoptivkind. Also das war eine sehr, sehr lange Zeitspanne.
Aber gut, man kann nur hoffen, dass es für sie das Richtige war, das zu machen.
Ja. Also es muss für sie das Richtige gewesen sein, weil nach so langer Zeit wieder zusammenzufinden, es hat auch irgendwas Bedeutungsvolles.
Ja, sage ich jetzt das mal. Stimmt.
Ja, genau. Es gibt nur zwei Anekdoten, und zwar die letzten Worte der beiden jeweils. Also sie sind jetzt zur gleichen Zeit gestorben, der Timothy ist eher gestorben, der Timothy ist insgesamt auch älter als die Rosemary, ganze 15 Jahre.
Wie alt waren denn die, wo die sich kennengelernt haben? Oder sie?
Die Rosemary war...
nicht 15 oder sowas.
Nein, die war Mitte 20 sowas.
Okay, dann sage ich schon nichts mehr.
Ja, genau, war schon ein bisschen älter. Ja, der Timothy ist zuerst gestorben und seine letzten Worte waren, why not?
Echt, oder?
Ja. So, okay, wenn du zurückblickst auf dein Leben, so.
Das ist für dich schon was, das kann man sich immer auf einen Grabstein eingravieren lassen.
Why the hell not?
Why not ist tatsächlich gar nicht schlecht, finde ich.
Find ich auch nicht
schlecht. Ja.
Es muss scheinbar so gewesen sein, dass er so in seinen letzten Lebensstunden so vor sich hin getattert hat. Why not? Also sie immer wieder wiederholt.
Okay.
Und die letzten Worte von Rosemary waren, I understand now.
Ah, das ist natürlich schon groß.
Krass, oder?
Ja.
Also,
das ist
keiner weiß, was in ihrem Kopf vorgegangen ist, aber vor allem in dem Hinblick darauf, dass sie ihr ganzes Leben auf der Suche war nach ihrem Ich und das versucht hat zuerst mit allen möglichen psychedelischen Trips und dann irgendwie in ihrem vagabunden Leben im Underground und da eigentlich nie so richtig Ruhe gefunden hat, finde ich es voll schön, dass in ihrem letzten Lebensmoment feststellt, was das Universum ihr sagt.
Ja, ist voll krass.
Ja.
Das ist, glaube ich, ein sehr wünschenswerter Zustand, kurz bevor man sich von dieser Welt verabschiedet. Wie du sagtest, für eine Person, die gefühlt ihr ganzes Leben lang auf der Suche war nach sich selbst.
Ja.
Ist ja quasi dann, besser geht's ja eigentlich nicht, oder?
Ja.
Im letzten Atemzug. Krass.
Ja. Ja, voll. Genau. Ja, das war die Rosemary Woodruff Leary.
Sehr, sehr spannend. Damit hatte ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Und ich find's schon wieder witzig, dass ich erst letzte Woche mir diese Drogenzeitung da reingezogen habe, wo es eben auch sehr viel um LSD und Timothy Leary ging.
Ja.
Und jetzt muss ich dann, weil ich habe ein Sipien, muss ich gestehen, ich lese auch inzwischen viel und mich interessiert's und drei Tage später kann ich da trotzdem nichts mehr reproduzieren. Aber jetzt muss ich dann doch nochmal in den Artikel reingehen und schauen, ob oder in welchem Umfang die Rosemary da erwähnt wird. Weil gerade habe ich das Gefühl, wenn dann nur eine ganz, ganz kleine Randnotiz. Also ich kann mir jetzt auch voll täuschen, das werde ich beim nächsten Mal auflösen. Aber das ist auf jeden Fall nicht hängen geblieben.
Das ist auch das, was die Autorin von dem Buch Acid Queen sagt. Die Rosemary ist in der Geschichte untergegangen. Und es ist eigentlich dem Fakt, dass er so eine prägende Rolle hatte, total unfair gegenüber.
Ja, Ja gut, das wäre jetzt nicht das erste Mal in diesem Podcast, dass uns das auffällt.
Ja.
Krass. Verrückt. Ja, Cora, vielen Dank. Das war eine sehr spannende Episode mit Prolog, du Angeberin.
Prolog. Ich habe gedacht, ich mache auch ein Setting.
Ja, voll gut. Voll gutes Setting hast du gemacht. Das hat mir sehr gut gefallen.
Hey, apropos Setting. Ich habe nur eine Frage. Ich habe nur zwei Fragen.
Oh.
Und zwar, hast du schon mal Tarotkarten gelegt? Oder benutzt? Oder
nein.
Hast du in der Art schon mal irgendwelche Erfahrungen?
Also ich bin ja komplett, naja, also ich sage mal so, meine oberste Schicht, meine harte Schale ist voll anti-spirituell, anti-esoterisch, also gefühlt alles, was so ein bisschen so ein Vibe hat. Also ein ernst gemeinten. So Ästhetik und so, das ist was anderes. Das finde ich schon ganz spannend. Da bin ich immer gleich in Hab-Acht-Stellung.
Ja.
Aber ich habe jetzt schon mal ein paar Mal gehört, dass so Tarotkartenlegung das ja nicht so ist, wie ich mir das vorstelle. Dass dann jemand sagt, oh nein, du wirst nie einen Mann finden. Ich sehe hier den Tod, den Sensenmann. Sondern, dass es da ja eher darum geht, dass man da sich Fragen stellt. Und dass es da schon auch, glaube ich, eher darum geht, dass man in so einen Reflexionsmodus kommt. Also es ist jetzt nicht Wahrsagerei, so habe ich das jetzt von ein paar Leuten mitbekommen, sondern dass das schon was machen kann im Gedanken- und Gesprächsprozess. Und dann finde ich das spannend, aber habe ich noch nie gemacht. Du? Mhm.
Nee, und du weißt offenbar mehr als ich drüber.
Wieso?
Nee, weil es ist also... Allein so der Vorgang, den du gerade beschrieben hast, der war mir nicht bekannt. Aber
ja, weil mir das eine Freundin letztens erzählt hat, dass ihr jemand Tarotkarten gelegt hat und das halt voll gut war. Also nicht so pseudo-hexig, sondern mit so einem leicht gesprächstherapeutischen Ansatz eher.
Cool, weil ich glaube, so hat es die Rosemary nämlich auch gemacht. Die hat regelmäßig Tarot gelegt und hat auch das Kartenset, die Aleister Crowley Edition.
Sehr gut.
Und also ich finde das alles genauso wie du sagst. Ich habe da mehr so einfach ein Interesse dafür, bezeichne mich aber jetzt nicht als spirituell, aber ich bin neugierig.
Ja, und ich glaube, das habe ich auch.
Ich glaube, wenn ich die genauso wie beim LSD oder naja eher weiß ich nicht, ob ich LSD nehmen wollen würde, eher Mushrooms vielleicht für einen Start. Aber genau aus der Neugier heraus hätte ich auch Bock mal auf so eine Tarot-Session.
Ja, irgendwie. Voll. Also da dachte ich mir das auch, weil das eine Freundin von mir hat das so erzählt, dass ich mir dachte, da kann ich mir das dann schon vorstellen. So. Und das wäre spannend. Also wenn da jemand da draußen professionell Tarotkarten legt, meldet euch bei uns.
Ja.
Wir hätten Interesse,
ja. Genau. Wir haben da Bock drauf.
Ja, voll.
Genau. Ja, so viel von mir today.
Das was wäre, hast du gesagt, Ohrfrage oder zwei Fragen?
Ach so, zwei Fragen. Du hast recht.
Sorry. Eins,
danke
zwei,
für deine Hilfe. Ich war nie gut in Mathe.
Ja, nicht. Wirklich. Far from it.
Ja, die zweite Frage war, kennst du I Ching?
Bitte?
I Ching.
I Ching.
Das ist quasi so eine Art Orakel.
Aha.
Ich weiß gar nicht, wie das genau funktioniert, aber die Rosemary hat das benutzt bei wichtigen Lebensentscheidungen. Also du kannst quasi das I Ching konsultieren. Das ist ein altes chinesisches Orakel aus konfuzianischer Zeit. Und das spuckt dann immer so horoskopähnliche weise Sprüche aus.
Okay.
Und man muss halt damit dann quasi anfangen.
Hast du das schon mal ausprobiert?
Nein, habe ich auch noch nicht ausprobiert.
Okay, schreiben wir uns alles auf die Liste. Hüftgetan, genau. Gut, I Ching, Tarotkarten. Wir haben sehr viel zu tun. Wir haben sehr viel zu tun in nächster Zeit.
Ja, voll. Jetzt müssen wir alles ausprobieren.
Jetzt müssen wir alles ausprobieren. nee. Wie heißt das andere? Das Hexenboard?
Ouija.
Ah, genau.
Ja, das können wir auch mal machen. Oder hast du Schiss davor?
Keine Ahnung. Gerade habe ich nur gesagt, ich glaube an sowas nicht, ich habe so eine harte Schale. Und dann denke ich an so Horrorfilme gehen doch immer so los.
Ja, ja,
ja. Kommen die ganzen Dämonen und Geister. Hast du so eins zu Hause? Müssen wir uns das jetzt alles zu... Liebe Firma. Wenn ihr I Ching Orakel oder Ouija Board habt oder Tarotkartenset. Am besten in der Alistair Crowley Edition. Wir würden es euch umsonst, also kostenlos abnehmen.
Ja.
Dass wir mal wieder da ein bisschen in die Offensive gehen, Cora.
Genau, wir brauchen 2 Stück.
Ja.
Also, weil wir machen ja Remote Calls.
Ja.
Von dem her müssen wir jeweils.
Ja.
Jeweils sowas kriegen.
Gut, dass du das noch. Gell, nicht, dass ihr bloß eins schickt. Wir brauchen 2. Sehr gut. Ja. Okay. Das ist doch ein guter Vorsatz. Das war eine sehr spannende Folge. Danke.
Gerne, gerne. Freut mich.
Habe wieder was gelernt.
Ja, das war mal so ein bisschen ab von unserem eigentlichen Thema, aber irgendwie
ernährt. Ja, irgendwie auch nicht, weil es hat ja diese ganze Musikkultur extrem mitgeprägt auch.
Genau, voll.
Und fand ich sehr, sehr spannend.
Und die Rosemary selber hat auch Hendrix und Janis Joplin und Otis Redding. All diese Pappenheimer hat's auch.
Ja, und ich meine, also es ist ja unser Podcast, gell? Wir können uns ja das Korsett so eng und locker schnüren, wie wir lustig sind.
Wie wir wollen, genau.
Ja, because we are our own bosses.
Ja. Aber, liebe Community da draußen, ich finde, dass die Rosemary eine sehr diskutierwerte Person ist. Ihr könnt gern mal so beschreiben, wie ihr das so empfindet.
Ne? Ja.
Ist die,
eure Gedanken zu dieser Person.
Ist die Rosemary eine Muse oder habt ihr das Gefühl, die war wirklich gleichberechtigt oder verdient Rosemary eine eigene Biografie? Die Autorin von dem Buch Acid Queen ist nämlich auch kritisiert worden mit der Frage, es ist, oder mit der Aussage, es ist nicht wert, über die Rosemary eine Biografie zu schreiben, wenn sie in Anführungszeichen bloß die Frau von Timothy Leary war.
Ach was.
Sowas, ja, ja, ja.
Heide Witzka da.
Krass, oder?
Gib mir schon wieder das Messer in der Hosentasche auf, wenn ich sowas
voll,
her.
Oder? Ja, geht gar nicht.
Nee. Genau. Ja. Ja, das ist sehr gut. Immer eure Gedanken zu uns.
Ja, bitte.
Auf unserem Instagram-Kanal. Mhm. Schneeweiß und Rosenrot.podcast, Glabby.
So ist es.
Schon mit Punkt. Ja. Ihr wisst schon, wo es uns findet. Ja, sehr cool. Dann gehe ich mal tief in mich, vielleicht mit Tarotkarten und schaue, was ich als nächstes hier für ein Thema mitbringe.
Bin schon
gespannt. Bleibt spannend.
Jetzt machst du erst einmal ein paar schöne, entspannte Tage.
Genau.
Am Lago di Garda.
So machen wir das. Und dann sehen wir uns in alter Frische und hoffentlich meine Hautfarbe dann ein bisschen dunkelbeige. Im Gegensatz jetzt zu meinem Alpinweiß. Und,
ich bin auf der Alpinweiß.
Ja. Und dann freue ich mich schon aufs nächste Mal, liebe Cora.
Ja, ebenso. Macht's es gut da draußen.
Macht es gut. Servus.
Ciao.